Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Last Mile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Explore Sustainability aus der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin. Heute tauchen wir in die Welt der Elektromobilität und zwar dort, wo es richtig groß wird, bei den schweren Nutzfahrzeugen. Mein Gast ist Professor Dr. Stefanie Marker von der TU Berlin. Sie forscht an der realistischen Energieverbrauchsprognose von E-LKWs, entwickelt Methoden, um Reichweiten anhand realer Fahrprofile vorherzusagen und sie arbeitet an einem der spannendsten Ansätze überhaupt, dem Batteriewechselsystem für elektrische LKWs. Außerdem schlägt sie die Brücke zum autonomen Fahren und zeigt, wie Daten, Intelligenz und Infrastruktur zusammenwirken müssen, damit Mobilität nachhaltig und effizient wird. Herzlich willkommen, Stefanie Marker bei Explore Sustainability. Heute unterhalten wir uns über das Thema Batteriewechsel im Lkw-Bereich.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Dein Team modelliert Verbrauch aus realen Speedtime-Profilen. Mhm. Welche Parameter, wenn wir so über Topografie, Last, Temperatur, Fahrstil reden, dominieren bei so einem 40-Tonner und wie schlägt sich das so auf die optimale Batteriegröße aus?
Ja, es dominieren der Fahrstil. Auf jeden Fall der Einfluss des Fahrers und die Route oder die Strecke. Topografie haben wir jetzt nicht so sehr untersucht, weil wir die Strecke Berlin-Dresden bedienen und da ist halt nicht so viel Unterschied in der Topografie. Und deshalb ist der Fahrstil der entscheidende Faktor. Das haben wir auch in anderen Versuchen gesehen, also unabhängig vom 40-Tonner. Und natürlich die Fahrstrecke, die geschafft werden muss am Tag oder zwischen den Pausen, die der Fahrer machen kann.
Berlin-Dresden ist tatsächlich von der Topografie ein bisschen
langweilig.
Langweilig? Kasseler Berge, hätte das einen Effekt?
Wenn ich jeden Tag dreimal die Kasseler Berge rauf und runter fahre und die auch nicht umfahren kann, dann natürlich schon. In der Modellierung fällt das aber nicht auf, weil das im Prinzip in der Strecke oder in der modellierten Strecke untergeht. Und wir ja sagen, die Anforderung ist, ich muss von meinem Startpunkt zu meinem Ziel kommen, das ich kenne und das ich weiß. Mhm. Und ich muss diese Strecke schaffen. Vielleicht auch dreimal am Tag. Je nachdem. Und wir vergleichen ja immer nur dieselbe Strecke untereinander und schauen uns an, schaffen wir die mit der entsprechenden Reichweite unter allen Bedingungen, also rund ums Jahr. Und das Wichtige ist, Überdimensionierung zu vermeiden. Es ist immer schlecht, eine zu große Batterie einzubauen, weil man vielleicht Sorge hat, man schafft es nicht über die Kasseler Berge, wenn man aber eigentlich nur die Strecke Berlin-Dresden bedient.
Das ist das Thema Gewicht versus Produktivität, wenn es dann um die Größe der Batterie geht.
Genau.
Welche Genauigkeit, wenn wir über das Thema Routenplanung sprechen, brauchen Flotten-TMS, um Wechselfenster sicherer zu planen? Was sind so die Reichweitenfehler?
Wir haben versucht, das herauszufinden und wir sind erstmal daran hängen geblieben, dass wir gar nicht genau den Zustand entlang der Strecke kennen. Wir haben vom DWD ein sehr gutes, hochaufgelöstes Modell für Wetterdaten. Auch Stationsdaten, die sind auch frei verfügbar, kann man sich anschauen. Aber die nächste Wetterstation ist nicht immer unbedingt direkt neben der Fahrbahn, wo ich gerade unterwegs bin. Wenn du die A7 runterfährst und fährst am Harz vorbei und die nächste Wetterstation ist der Brocken, dann ist das einfach eine sehr große Diskrepanz. Das heißt, das kann man nicht so einfach nehmen. Und es ist auch gar nicht so leicht zu entscheiden, welche Wetterstation ist denn jetzt die passende oder welche Ansammlung von Wetterstationen. Und deswegen haben wir versucht zu sagen, wir schauen uns das mal näher an. Wir machen einen Minimaldatenansatz. Das heißt, wir versuchen mit den Daten, die frei verfügbar sind, so weit zu kommen, wie es geht. Für die Temperatur passt das ganz gut. Das ist auch das, was fürs Heizen und für die Klimatisierung, also für die größten Nebenverbraucher am wichtigsten ist. Die ist einigermaßen träge über die Fläche. Das heißt, wir können da gut mitarbeiten und gut interpolieren. Für andere Größen wird es schwieriger. Für den Niederschlag oder für die Feuchte zum Beispiel. Das ist halt nicht unbedingt so, dass die Gewitterwolke da ist, wo die Station ist und gleichzeitig da ist, wo das Fahrzeug fährt. Das ist für den Schwerlastverkehr nicht ganz so relevant. Aber da haben wir zum Beispiel im innerstädtischen Verteilverkehr doch große Unterschiede festgestellt. Oder bei Kurier-Express-Paketdiensten, die haben wir uns auch mal angeguckt. Und wenn die ständig Tür auf, Tür zu haben und es ist nasses Wetter und die Feuchtigkeit geht ständig wieder rein, dann lohnt es sich im Prinzip gar nicht, die Heizung anzumachen. Aber dann haben die einen sehr viel höheren Verbrauch. Ansonsten Sonneneinstrahlung natürlich auch. Wenn der LKW auf der Autobahn unterwegs ist und die Sonne scheint, dann hat er wenig Schatten.
Mhm.
Die Unterschiede kennst du natürlich auch, wenn du in dein Auto einsteckst, was in der Sonne geparkt ist, dann ist doch der Temperaturunterschied beträchtlich. Und wenn du das ausgleichen musst über Heizung und Klimaanlage, dann steigt der Verbrauch.
In welchen Prozentzahlen passiert das wetterabhängig?
Lässt sich schwer pauschal sagen. Der Einfluss ist nicht so groß, als dass es jetzt Reichweitenprobleme gäbe. Das liegt aber daran, dass es eigentlich überhaupt keine Reichweitenprobleme gibt.
Guter Punkt, ja.
Also, dass Reichweitenangst unbegründet ist. Also, es sind eher kleine Schritte in der Effizienz, aber nichts, was man nicht mal angehen könnte.
Du hast einen guten Punkt gebracht, das Thema Reichweitenangst, das es eigentlich gar nicht gibt. Auch aus meiner Sicht vollkommen richtig. Da ist ja gerade in Europa das Thema Fahrzeitbegrenzung ein erheblicher Faktor, der damit reinspielt.
Ja.
Das haben wir, glaube ich, in den Podcast-Folgen unterschiedlich versucht zu adressieren, weil es halt immer wieder ein Punkt ist, der bei den Leuten oben so top of mind, denken immer Reichweitenangst, der fährt gar nicht so lange, aber eigentlich braucht er gar nicht lange fahren, weil er braucht irgendwie so 500 Kilometer, die kriegst du noch nicht mal hin in 4,5 Stunden, dann lädst du oder wechselst du. Und da kommen wir zu dem Punkt, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Batteriewechsel, was ich sehr, sehr spannend finde, gerade im LKW-Bereich. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber kommen wir erstmal zu der generellen Frage. Wann ist Batteriewechsel im Vorteil gegenüber klassischem Laden?
Immer dann, wenn die Pausen halt kurz gehalten werden sollen. Das war so unsere Motivation oder unser Ansatz. Nee, das stimmt nicht. Eigentlich war meine Motivation, dass ich schon länger her, so 2018 war das, glaube ich, war ich auf einer Messe und dann wurde ich ausgelacht von den LKW-OEM. Weil ich gesagt habe, Elektrifizierung ist auch was für LKW, auch für den Schwerlastverkehr. Weil wir das einfach gesehen haben an unseren Daten. Wir haben mit ganz kleinen Fahrzeugen angefangen und dann sind die immer größer geworden, weil wir auch gesehen haben, naja, so kommerzielle Nutzung ist eigentlich viel besser prädestiniert für Elektromobilität, weil es viel planbarer ist oder weil die auch lange stehen am Betriebshof, wo man laden kann. Und dann haben die mich ausgelacht und dann dachte ich so, nee, meine Daten sagen was anderes und das geht. Und wenn man woanders hinguckt, nach China beispielsweise, geht's auch. Und das war so der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen jetzt einfach mal demonstrieren, dass das geht, auch in Europa. Und dann sind wir auf Fördermittelsuche gegangen.
Die Frage, die sich daraus für mich ergibt, würde so eine Hybrid-Strategie nicht eigentlich am meisten Sinn machen? Weil gerade wenn wir über LKW-Batteriewechsel sprechen, hat das Thema ja nicht nur den Charme, schnell wechseln zu können, sondern da lagern ja dann auch ein paar Batterien, die einen entsprechenden Impact haben könnten in anderer Weise.
Ja, na klar, macht total Sinn. Wir haben angefangen mit der Nutzung konventional laden am Betriebshof bei unseren beiden Speditionspartnern und Wechsel einmal in der Mitte der Strecke sozusagen. So der eine Spediteur fährt immer von Cottbus nach Berlin und zurück und der andere von Berlin nach Dresden und zurück und die Station ist ja da an der A13. Und die laden immer bei sich. Die können auch ohne Batteriewechsel fahren und unterwegs sein. Passiert manchmal auch mehrere Wochen lang. Das ist kein Problem. Und dann kam diese Komponente Pufferspeicherung oder dezentraler Energiespeicher hinzu. Das hatten wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm.
Nehmen wir mal an, alle OEMs würden von heute auf morgen sagen, hey, das mit dem Wechseln ist ein tolles Thema. Wir entwickeln jetzt LKWs nur noch für die Batteriewechseltechnologie. Was für mechanische Schnittstellen müssten geschaffen werden an so einem LKW standardisiert, damit das Thema auch erfolgreich wird?
Standardisierung ist der Schlüssel dazu. Es muss also eine Konstruktion einfach geben, die für möglichst viele LKW-Modelle funktioniert. Da haben wir einen großen Vorteil gegenüber PKW, weil es gibt gar nicht so viele Spezifikationen, aber trotzdem noch genug, um es kompliziert zu machen, aus der technischen Sicht. Das ist aber wirklich fast nur ein Bauraumproblem. Plus, ich brauche ein Gateway und ich brauche eine Infrastruktur, die möglichst alles verarbeiten kann, also mit verschiedenen Kühlflüssigkeiten umgehen zum Beispiel oder Kabeldimensionierung. Das ist technisch aber lösbar. Das ist nicht so schwierig. Größerer Punkt ist wirklich das Marketing mehr oder weniger. Oder anders gesagt, für die LKW-OEM ist die Batterie quasi das Herzstück des Fahrzeugs. Für Batteriewechsel wäre Battery as a Service besser geeignet. Also die Batterie ist gar nicht Teil des Fahrzeugs, sondern Teil eines Mobilitätspakets, was ich dann dazu buche. Und so weit sind wir noch nicht.
Ich bin begeisterter NIO-Fahrer. Da ist es ja wirklich sehr charmant gelöst worden. Du fährst in die Station, das ist innerhalb von 5 Minuten findet der Wechsel statt. Die Bodenplatte wird gelöst, inklusive der Batterie, wird getauscht. Wie würde das bei einem LKW ausschauen? Wo würde die Batterie Platz finden im Wechselszenario? Es gibt ja so Filme aus China, wo hinter der Kabine steht und dann gewechselt wird. Ist das die Variante, wo du sagst, das macht auch am meisten Sinn?
Von der Einfachheit her ja, aus Sicherheitsgründen und auch aus fahrzeugdynamischen Gründen eher nicht, weil der Schwerpunkt so hoch liegt. Und wenn die schwere Batterie dann mal in einem starken Bremsfall ihre Trägheit ausspielt, dann ist es schlecht für die FahrerInnen. Ansonsten ist es sehr einfach, also ist es eine Möglichkeit. Wir machen das bei unseren Prototypen im Moment so, dass die Batterien dort sind, wo sonst auch der Tank ist und die so an der Seite rausgenommen werden und wieder eingesetzt werden. Das funktioniert, hat aber einige Tücken. Deshalb würde ich jetzt in der nächsten Generation das eher vielleicht nach unten raus auch einfacher finden und dann besser umsetzbar, auch länger haltbar sozusagen. Man muss ja irgendwie diese Kontaktierung oder die sichere Verbindung dann der Batterien im Fahrzeug gewährleisten. Und das ist mit dem seitlichen System möglich, aber es nutzt sich schnell ab.
So eine Wechselstation, wenn ich mir wieder das Bild von NIO vor Augen führe, das ist ein geschlossener Raum, das ist relativ einfach, das wird auch vollkommen autonom gesteuert. Du fährst auf den Ausgangsplatz und ab da übernimmt das Fahrzeug und macht alles. Wie läuft es gerade bei euch in erster Linie? Fehlausrichtung, Verschmutzung im Winter, Eis, Schnee. Was für Fehlerszenarien gibt es da? Und was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Weil Zeit ist ja für Logistiker ein sehr, sehr entscheidender Faktor.
Da haben wir wieder den Wetterfaktor drin übrigens. Wir haben die Station eröffnet Ende November 2023. Also in der Woche drauf haben wir dann die ersten richtigen vollen Tage gefahren. Und da war Schnee und Matsch. Und dann dachte ich so, ach ja, mal gucken. Aber es hat funktioniert, war gar kein Problem. Bei uns funktioniert es jetzt so, dass das Fahrzeug ja auf so eine Ausrichteplatte gefahren wird. Der Fahrer stellt es dort ab und verlässt das Fahrzeug, muss dann auch aus Sicherheitsgründen quasi aus diesem Wechselbereich rausgehen und hat hinten einen Bildschirm, den er bedienen muss, also wo er den Vorgang startet, sodass wir auch wissen, der ist da jetzt nicht mehr und steht da noch irgendwie zwischen dem Batterieabnehmer und dem Fahrzeug. Und dann wird das Fahrzeug passiv ausgerichtet auf dieser Plattform. Also es wird quasi eingemessen in die Station, sodass es gut steht, dass der Batteriemanipulator da rankommt von beiden Seiten. Also auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite. Und dann geht's los.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Netzintegration Pufferspeicher zu sprechen kommen, die Diskussionen, die wir gerade führen. Wir haben eine Überlast an Tagen, wenn es um Windkraft geht, wenn es um PV-Erzeugung geht, die wir aufgrund von unterschiedlichen Versäumnissen in der Zukunft nicht korrigieren können. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele E-Fahrzeuge, die theoretisch als Batteriespeicher genutzt werden könnten. Das sind aber immer nur Einzelkapazitäten. Wir reden jetzt beim NIO über eine 100 Kilowattstunden Batterie. Im Schnitt ist es, glaube ich, irgendwas um die 50 bis 70 Kilowattstunden in einer Wechselstation. Müssen ja, wenn wir jetzt über Skalierfähigkeit reden in der Zukunft, dann müssen da roundabout 10 bis 15 Batterien auch gelagert werden. Das wären 10 bis 15 Batterien 500 bis 600 Kilowattstunden. Was macht das so als dezentraler Speicher? Wie kann uns das helfen? Und ist es nicht eigentlich irre, dass wir das nicht machen?
Ja, kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ja, hast du recht, sehe ich genauso. Sollten wir besser nutzen und sollten wir auch nutzen. Und es sind vielleicht nicht mal nur 10 bis 15 Batterien, die da lagern, sondern man könnte das ja auch noch ausdehnen oder ausbauen oder hochskalieren. Unter der Prämisse, dass man sagt, Mobilität first, also wenn da ein Fahrzeug kommt und braucht eine Batterie, dann stellen wir dem eine zur Verfügung, ist trotzdem noch mehr als genug Kapazität da, um zwischenzuspeichern und Netzdienstleistungen zu machen. Und da hat auch die Batteriewechselstation den Vorteil, dass wir direkt loslegen könnten, weil wir im Prinzip langsam nachladen können oder auch dann, wenn der Strom da ist und keine höhere Netzanschlussleistung erstmal brauchen.
Du hast es schon angesprochen, das Thema Batterie as a Service. Leasing der Batterie im Vergleich mit Fahrzeugbesitz, Nutzungsgebühr pro Wechsel. Welches Modell macht für E-Trucks aus deiner Sicht Sinn und könnte auch schnell in einer vernünftigen TCO-Betrachtung enden?
Ich würde sagen, am meisten Sinn macht ein System, wo es einen Stationsbetreiber gibt, der ein Netz an Batteriewechselstationen besitzt, dem auch die Batterien gehören und der die verteilt. Die Speditionen selber können an ihren Betriebshöfen auch Ladestationen haben, ganz konventionelles Laden sozusagen. Sie besitzen aber nicht die Batterien, sondern nur die Fahrzeuge oder sie leasen nur die Fahrzeuge. Und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung haben wir auch gemacht, aber im Sinne von, wir schauen uns mal an, wann dieser Batteriewechsel-LKW vergleichbar wird mit einem Diesel-LKW als Referenzfahrzeug, aber auch mit Megawatt-Charging zum Beispiel. Und da haben wir doch gesehen, dass das unter günstigen Bedingungen, hängt natürlich dann immer von der Strecke oder von der Zahl der Fahrzeuge ab oder von wie viel die im Einsatz sind, können wir das heute teilweise schon darstellen. Oder aber in naher Zukunft.
Wenn man darüber nachdenkt, dann haben wir ja heute den OEM, der das Fahrzeug komplett entwickelt und baut, inklusive Batterie. Wäre es eine Möglichkeit, genau das zu trennen, zu sagen, hier wird nur die klassische Zugmaschine ohne Batterie gebaut? Das ist ja auch ein Kostentreiber in der Produktion definitiv. Und andere Marktteilnehmer stellen Batterien, mit denen dann gewechselt wird. Glaubst du, OEMs würden sich auf so ein Thema einlassen?
Schwierig. Ja. Also vorstellbar wäre das natürlich, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite muss das ja gar nicht sein. Eine standardisierte Batterie würde ja auch funktionieren. Das heißt, wenn die OEM Batteriestandards einhalten, sodass die Batterien auch untereinander kompatibel sind mit den Fahrzeugen, würde das auch funktionieren. Da müsste man dann ein bisschen länger über das Kostenmodell nachdenken, natürlich.
Also so ein Recap-Modell für Kaffeetassen ist das gleiche dann auch für Batteriesysteme. Die gehen durch sämtliche OEMs durch und finden immer wieder einen neuen Abnehmer.
Genau.
Das Thema Netz für Wechselstationen reden. Was für Standortheuristiken ergeben A, ein belastbares Korridornetz? Und wie viele Stationen pro 1000 Kilometer Achse braucht es aus eurer Sicht? Auch im NIO-Konstrukt möchte ja jeder Nutzer eigentlich eine Wechselstation vor seiner Tür haben. Macht aber nicht so richtig Sinn, oder?
Macht nicht so richtig Sinn. Der Vorteil wieder bei den LKW ist, wir wissen, wo die langfahren, wir wissen, wann die fahren, wir wissen, wann die eine neue Batterie brauchen. Das heißt, das macht es schon mal einfacher, das Netz zu definieren. Wir sind gestartet von dem Punkt aus, dass wir gesagt haben, wir schauen uns mal so eine kurzfristige Perspektive an. Was ist das kleinstmögliche Szenario, mit dem so eine Batteriewechselinfrastruktur wirtschaftlich darstellbar ist? Individuelle Szenarien quasi für jede Technologie. Also wir haben das immer verglichen mit Diesel und mit Megawatt-Charging und anderen. Da hat das relativ schnell funktioniert, wenn die Fahrzeuge eine hohe Fahrleistung haben. Also wenn die tatsächlich viel unterwegs sind. Macht ja auch total Sinn. Also es nützt ja auch nichts, wenn du eine Batteriewechselstation direkt vor der Haustür hast, aber du fährst eigentlich nicht. Das funktioniert aber für viele Anwendungsfälle, für viele Speditionen und für viele Touren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir skalieren das jetzt hoch. Auch nicht solitär, also nicht nur Batteriewechsel, sondern wirklich im Verbund mit anderen, mit Schnellladen vor allen Dingen, was aus meiner Sicht auch total Sinn macht. Also mir fällt es immer schwer, dieses Entweder-oder-Thema aufzumachen. Da zucke ich immer zusammen, wenn das dann so gegeneinander ausgespielt werden soll, weil das, glaube ich, viel besser zusammen funktioniert. Und da haben wir gesagt, wir schauen uns 1000 Kilometer Strecke und 5000 Fahrzeuge an. Und dann entsprechend, wie viele Stationen brauchen wir? Bei hohen Fahrleistungen sind es dann gar nicht so viele.
Das mit dem Schwarz-Weiß, hast du vollkommen recht, ist eher ein generelles gesellschaftspolitisches Thema, dass wir nur noch in Schwarz-Weiß-Szenarien denken. Und auch da, ich glaube, die Kombination ist wirklich entscheidend. Du musst nicht immer wechseln. Wechseln tust du ja im PKW-Bereich dann, wenn du vielleicht wirklich Strecke machen musst. Also wenn du schnell von A nach B kommen musst, also ich von Saarbrücken nach Berlin, dann kann ich zweimal unterwegs wechseln und könnte theoretisch durchfahren, was vom Biohaushalt nicht immer funktioniert. Ne? Also man hält ja eh an. Aber ich könnte auch, wenn dort keine ist, mit 170, 180 kW laden. Also die Kombination ist ja entscheidend, weil sie dir auch die entsprechende Flexibilität gibt. Und Wechselstationen sind halt so die, aus meiner Sicht, der Faktor, der etwas weniger oder das Disruptive aus dem ganzen Konstrukt lettet auch noch.
Das stimmt, ja. Und auch die Angst vor den hohen Kosten nehmen kann, wenn eben wieder das Modell so ist, dass die Batterie nicht zu dem Fahrzeug gehört. Also wenn es dem Spediteur am Ende egal sein kann, ob die kaputt geht oder wie viele Kilometer die hält, weil er die einfach austauscht. Und ansonsten würde ich sagen, jeder Spediteur wird dir sagen, nee, also Zeit ist wohl super wichtig und auch ich muss Strecke machen. Deswegen funktioniert das Argument nicht so gut im Schwerlastverkehr. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Mix im Angebot, ich kann Schnellladen machen, ich kann Depotladen bei mir zu Hause machen, wenn das Fahrzeug da über Nacht steht und ich kann Batteriewechsel machen, wenn ich es brauche. Oder wenn die Anlage dort vorhanden ist, weil ich vielleicht für Schnellladen keinen Netzanschluss verfügbar habe, dann ist das halt möglich und wir könnten im Prinzip direkt starten.
Wenn wir uns so das Thema Regulation anschauen, welche drei To-Dos braucht es politisch aus deiner Sicht, um so ein System erfolgreich zu machen?
Ich finde, dieses Beharren auf Verbrennungskraftmaschinen, das ist einfach nicht zielführend. Dieses, wir verschließen einen Verbrenner aus, dann nehmen wir es wieder zurück. Diese Diskussionen, die laufen zum einen ja zum Teil total konträr zu dem, was auf der Straße tatsächlich funktioniert oder passiert. Und zum anderen sind die einfach nicht hilfreich, weil das dazu führt, aus meiner Sicht, dass viele einfach abwarten und dann rennt uns die Zeit davon. Deswegen würde ich sagen, so eine klare Kommunikation und auch ein bisschen mehr Verlässlichkeit, okay, das ist schwer von der Politik zu fordern, aber das wäre auch aus meiner Sicht sehr hilfreich. Und anderer wichtiger Punkt ist die Fehlerkultur. Bei uns in Deutschland, die Fehlerkultur ist so schlecht für neue Technologien, die man einführen will, weil es im Prinzip nicht erlaubt ist, Fehler zu machen. Wenn man was Neues ausprobiert, was wirklich komplett neu ist, dann macht man aber Fehler, die passieren und daraus lernt man auch. Die sind ganz hilfreich sogar und das ist halt kontraproduktiv, wenn man damit nicht weiterkommt oder ausgebremst wird im wahrsten Sinne des Wortes.
Absolut. Wenn man das Thema Technologieoffenheit...
Ich spreche immer zusammen bei dem Begriff inzwischen. Wenn man Technologieoffenheit verwechselt mit, ich warte mal ab, was die anderen machen und dann erst, wenn ich finde, das ist jetzt alles super abgesichert, dann steige ich auch mit ein.
Technologieoffenheit bedeutet einfach eine Erkundungsphase zu einem Zeitpunkt X mit den Werten, die man aus dieser Erkundungsphase gewonnen hat, abzuschließen und eine Entscheidung zu treffen. Ansonsten ist es ja ein Perpetuum mobile,
ja.
Drehe mich immer weiter, ohne dass ich am Ende ein Ergebnis habe. Das Thema Verbrenner aus. Aus meiner Sicht, je länger ich drüber nachdenke, glaube ich, dass es falsch war.
Vom Wording her, meinst du?
Nicht nur vom Wording her. Ich glaube, der Markt ist mittlerweile vollkommen in der Lage, diese Veränderung im Zweifelsfall auch schneller herbeizuführen. Und die Diskussion über das Thema Verbrenner aus führt zu Fronten, die es ohne diese Begrifflichkeit nicht gegeben hätte. Also wenn wir heute uns anschauen, was auf der IAA zum Beispiel präsentiert wird, dann hat das natürlich etwas damit zu tun, dass der Staat Rahmenbedingungen gesetzt hat, in denen sich Unternehmen entwickeln müssen. Ob das feste Zielbild sinnvoll gewesen ist, da bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Ich glaube, dass Unternehmen sich viel schneller noch bewegt hätten in den definierten Rahmenbedingungen, wenn sie durch den Markt stärker getriggert wurden. Und die deutschen OEMs bewegen sich gerade, ja tatsächlich mal recht schnell. Mhm. Die Modelloffensive, die im Pkw-Bereich gerade auf den Markt kommt, ist erheblich, ist auch von der Qualität viel erheblicher. Das heißt, die haben alles schon verstanden, dass die Zukunft sein muss und dass das man auch nicht mehr isoliert sehen kann in Deutschland, sondern die Welt bewegt sich dorthin. Und Verbrenner aus ist so ein Punkt, da gehen natürlich viele andere gerne rein und sagen, oh stopp und Verbrenner aus, die wollen uns was wegnehmen. Eigentlich werden sich die Leute in den nächsten 5 Jahren ganz bewusst für ein Elektrofahrzeug entscheiden.
Das stimmt. Das meinte ich auch mit dem Punkt, dass die Diskussion über das Verbrenner aus oder über die Mobilität der Zukunft an sich abgekoppelt ist von dem, was tatsächlich passiert in der Realität. Also es kommt schon noch dazu, dass Deutschland ein spezieller Markt einfach ist oder eine spezielle Emotionalität zum Auto hat, vor allen Dingen zum Pkw. Das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen. Ansonsten, ja, hast du natürlich auch recht. Wenn etwas intern motiviert ist, funktioniert das besser, als wenn ich was vorgeschrieben kriege und soll das dann machen. Obwohl es vielleicht inhaltlich genau das Gleiche ist.
Wenn du einen Wunsch hättest für 2030 und danach, was wäre so dein Moonshot, wo du sagst, wenn das passieren würde, dann wäre das Thema wirklich richtig erfolgreich?
Beschleunigung der Dekarbonisierung im Verkehr wäre schon ein wichtiger Punkt, auch für andere Bereiche und nicht nur wirtschaftlich. Und ansonsten fände ich das auch gut, wenn die Ergebnisse aus der Wissenschaft und Forschung nicht so oft ignoriert würden.
Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal zurückkommen auf das Thema E-LKWs, was ist so dein Idealszenario für in 10 Jahren für die Logistik?
Ich bin erstmal schon froh, wenn wir wirklich autonomen Batteriewechsel hinkriegen. Im Moment muss da der Fahrer doch noch mehr machen, als wir das eigentlich wollen. Diese gut bekannten alltäglichen Prozesse automatisieren, das wäre erstmal schon ein großer Schritt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ich bin auch nicht unzufrieden damit, wenn ich mir das so ein bisschen aus der Ferne angucke und mich auf andere Themen konzentriere.
Geht mir genauso. Ich fand, das war ein extrem kurzweiliger und interessanter Podcast. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.